Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von Geh mal in dich. Ich bin Sandra Megahed und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Geh mal in dich. Ich begrüße gleich ganz herzlich dich, Matthias Hammer, Buchautor. Schön, dass du heute wieder dabei bist, zu unserer zweiten Folge.
Ich freue mich auf zweite Folge und ich freue mich, unser Gespräch fortzusetzen. Also sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Ja, wir haben eine Folge aufgenommen und zwar zu deinem Buch Der Feind in meinem Kopf. Oder ich sage immer deinem Kopf, meinem Kopf ist eigentlich egal. Jeder kennt das eben zum Thema Selbstkritik, selbstkritische Stimmen, die einen immer wieder begleiten, besonders in wichtigen Situationen, vor wichtigen Situationen. Eine wichtige Präsentation oder auch ein Interview, eine Podcast-Folge, wann auch immer. Und wie man damit umgehen kann. Ich habe das Buch dann ja auch an mir selber ausprobiert, also vor der Folge, aber auch nochmal danach. Und würde gerade zum Einstieg gern erstmal die Erfahrung dazu teilen, bevor wir heute über das zweite Buch sprechen, was letztes Jahr ja ganz neu erschienen ist, Der Freund in meinem Kopf. Weil ich dachte, mal schauen, wie ich so mit den inneren Feinden klarkomme, bevor ich sie dann mich vielleicht auch mit denen dann anfreunden möchte, langfristig. Und da war ja so ein Selbsttest drin, den ich sehr empfehlen kann. Der Selbsttest, wo ich ein bisschen rausfinden kann, welche inneren Kritiker dominieren eigentlich bei mir. Also es ist eher der Antreiber, es ist eher der Harmoniesüchtige. Manches hat mich ja nicht so überrascht. Überrascht hatte mich ja, wie ich da auch gesagt habe, so dieser harmoniesüchtige Anteil. Und da bin ich dann wirklich so vorgegangen, wie du das vorgeschlagen hast, praktisch den mal neben mich zu setzen und mit dem ins Gespräch zu gehen. Und das habe ich die ersten Tage sehr intensiv gemacht. Und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr so aktiv mit dem Buch gearbeitet, habe aber gemerkt, dass dann so eine Neugierde aufkam, zu sehen, okay, in so Situationen, ich dachte, das könnte jetzt ein Konflikt werden oder unangenehm. Dachte ich, jetzt möchte ich wissen, was passiert, wenn ich mal ohne diesen harmoniesüchtigen Anteil unterwegs bin. Und das war wirklich auch so, hat relativ viel in Bewegung gebracht in den letzten Wochen. Gespräche, die ich geführt habe, Dinge, die ich ausprobiert habe und habe das einfach mal so mitgenommen. Und dann, als sich das alles so ein bisschen da neu eingegroovt hat, den inneren Anteil, dachte ich so, jetzt bin ich bereit für dein zweites Buch, Der Freund in meinem Kopf. Und da ist ja der Schwerpunkt, da liegt ja der Schwerpunkt dann mehr auf dem Denken, ist mal ganz grob gesagt. Und da fände ich es irgendwie nochmal interessant, jetzt gerade für den Start nochmal drüber nachzudenken. Das ist ja eigentlich, wenn ich überlege, was ich heute gemacht habe, also ich habe schon E-Mails geschrieben, habe mein Navi mit meinem Denken bedient, ich habe entschieden auch, was ich zu Mittag esse, dementsprechend die Schritte vollzogen, würde ich erstmal sagen, Denken ist ja grundsätzlich was Positives. Was würdest du denn sagen, weil du dich ja jetzt mit beiden Seiten auch auseinandergesetzt hast, wann ist das Denken dann eigentlich nicht mehr so gesund oder tut uns nicht mehr gut und wird eben dann eher zu dem feindlichen Anteil? Und woran erkenne ich praktisch in mir, welcher Anteil dominanter ist, also der Feind oder der Freund?
Also das eine, was du vorher geschildert hast, du hast viel gemacht heute, wozu du einfach Denken benötigst. Du hast E-Mails geschrieben und es ist ja gut, darüber nachzudenken, was schreibe ich. Das heißt, das Denken ist wie so ein Werkzeug. Du benutzt es, um diese Handlung, um diese Mail zu verfassen. Oder wenn du ein Rezept kochst, liest das Rezept durch, suchst vielleicht vorher aus. Das heißt, für alles, wo wir sozusagen damit in unserem Alltag vielleicht auch Probleme lösen oder Aufgaben bewältigen, da hat Denken eine ganz wichtige und nützliche Funktion. Das heißt, das ist was Kreatives, das ist eigentlich wie ein Handwerkszeug. Und dann gibt es aber Denken, das eigentlich so ein bisschen wirklich sich entfernt von diesem Umgang mit den Dingen, sondern ich fange an plötzlich, was weiß ich, ich habe eine Bewerbung, das Gespräch vor mir und dann fange ich an, drüber nachzudenken, Mensch, schaffe ich das? Werden die mich irgendwie so nehmen? Bin ich da okay? Oder was denken die da über mich? Und das wird sicherlich schief gehen. Und ich fange an, also über mich selber nachzudenken und denke, dass ja, die meisten Sachen, die ich anpacke, die gehen ja eh schief und so weiter. Und plötzlich bin ich in einer Weise mit mir beschäftigt und ich entferne mich von der Situation. Mhm. Und da fängt an, Denken kann sehr problematisch werden. Ich kann dann anfangen, mich selber abzuwerten, mich selber zu kritisieren. Und dann kann es irgendwann dazu kommen, hey, das ist mir alles zu schwierig, jetzt gehe ich erst gar nicht zu diesem Bewerbungsgespräch. Und da wird Denken sozusagen für mich nicht mehr hilfreich und nützlich, sondern im Gegenteil. Also ich entferne mich von den Situationen und da stehe ich mir selber im Weg. Also, und das ist ja vielleicht an der Stelle auch feststellbar, wenn ich Denken zu sehr in die Zukunft greife. Mensch, wie wird es in einem halben Jahr oder in einem Jahr werden? Und ich fange an, vielleicht mir Sorgen zu machen über die Zukunft. Und das sind häufig auch Denkweisen, wo ich überhaupt nicht Einfluss habe auf dein Rezept, das du kochst oder auf die E-Mail, die du schreibst, die kannst du direkt umsetzen. Aber das, was in einem halben Jahr oder Jahr ist, ja, also das wäre jetzt so zum Beispiel sorgenvolles Denken. Und sorgenvolles Denken greift in die Zukunft. Ich habe kaum Einfluss auf diese Situation und in der Gegenwart stresst es mich total. Ja, also sorgenvolles Denken ist zum Beispiel auch eher verbunden mit Angst und Angststörungen. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel auch eine sehr, sag mal, problematische Variante. Also Mark Twain hat mal gesagt, mein Leben besteht aus lauter Missgeschicken, die niemals eintraten. Mhm. Ja, eine andere ungünstige Variante des Denkens, die sich eher mit Vergangenheit beschäftigt, ist Grübeln. Also ich gehe zurück und denke, warum habe ich damals meinen Arbeitsplatz verloren vor 2 Jahren? Und ich fange an, darüber nachzudenken, aber die 2 Jahre, das ist vorbei, aber das kann ich nicht mehr ändern. Aber ich kann mich stundenlang, aufhalten und dann komme ich irgendwann bei so Gedanken raus, ja, ich bin Versager, ich krieg's nicht hin oder irgendwelche sonstigen Negativgedanken. Also es wären jetzt zumindest 2 sehr, sehr prominente Denkweisen, die sehr mit der Zukunft beschäftigt sind. Das wäre sorgenvolles Denken und das Grübeln, das eher in die Vergangenheit geht.
Ja, da hast du ja zum Beispiel als Indiz auch dieses Warum. Also wenn ich häufiger mich frage, warum ist es so passiert, warum habe ich nicht das und das gemacht, ne? Dann ist man ja meist sehr in der Vergangenheit dann auch verhaftet. Ja. Also, und dann gibt es ja diesen Begriff Overthinking oder Rumination, Gedankenkarussell, wie auch immer. Du sprichst auch von so einer mentalen Popcornmaschine, das hat mir gut gefallen, das Bild, wo ja, sag ich mal, permanent ja immer wieder was rausspringt. Also immer wieder werden Gedanken produziert über den Tag. Und dann schreibst du, die meisten sind aber nicht wirklich neu, sondern hängen ja dann auch wieder mit Erfahrungen und Bewertungen zusammen. Wie kommt es denn dazu, dass es dann halt immer mehr wird? Oder was begünstigt das dann praktisch, ne? Dass es eben eher dieses nicht so lösungsorientierte Denken ist, sondern eher dieses in der Vergangenheit oder Zukunft, was wir eben nicht beeinflussen können.
Also vielleicht zur Sortierung und Einordnung. Das eine sind automatische Gedanken. Also jeder von uns hat, und ich habe jetzt nochmal die Studie nachgeguckt, ich habe es jetzt endlich gefunden, also eine Studie, die relativ, intensiv versucht hat, eine Zahl zu erheben. Und die gehen aus von circa 6200 Gedanken pro Tag. Mhm. Also es sind oft Zahlen, die deutlich höher kursieren. Ich habe immer versucht, wo ist diese Studie für diese Zahlen? Jetzt habe ich sie, die letzten 3 Tage habe ich sie plötzlich gefunden. Und also Das heißt, es ist eine relativ hohe Zahl an Gedanken. Wie viel genau ist ja jetzt einfach mal dahingestellt. Aber wir haben grundsätzlich viel automatische Gedanken. Unser Gehirn produziert laufend. Also selbst im Schlaf träumen wir, werden Bilder produziert. Laufend ist unser Gehirn sozusagen also aktiv und also gedanklich aktiv. Es ist auch noch in anderer Weise natürlich aktiv. Und zunächst müssen wir, glaube ich, das einfach anerkennen. Das sind die automatischen Gedanken. Und dann gibt es darunter gibt's eine Ebene. Und das ist so ein bisschen die Richtung, in die viele Gedanken gehen, sind sowas wie Glaubenssätze. Also, wenn ich den Glaubenssatz habe, wow, ich muss mir zuerst mal viel Gedanken über die Zukunft machen, um die Kontrolle über die Zukunft haben. Angenommen. Ja? Sonst geht alles schief. Also, ich muss viel über die Zukunft nachdenken. Das heißt, dann, wenn ich so einen Glaubenssatz habe, wirft sozusagen unsere gedankliche Popcornmaschine ganz viele Gedanken in die Richtung. Dann mache ich mir mehr Sorgen. Oder wenn ich den Glaubenssatz habe, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll, deshalb geht bei mir viel schief. Das heißt, dann kann die gedankliche Verarbeitung und Gedanken werden natürlich eher in diese Richtung ausgeworfen. Also, okay, ich denke dann, wenn ich den Arbeitsplatz verloren habe, liegt es an mir, weil ich nicht liebenswert, weil ich nicht okay bin und so weiter. Das heißt, diese grundlegenden Inhalte, welche Gedanken ausgeworfen sind, das hat oft was mit tiefer liegenden Glaubenssätzen zu tun. So viel vielleicht mal als diese unterschiedlichen Ebenen. Also Grundüberzeugung oder das sind vielleicht andere Worte auch für diese Glaubenssätze. Gut, und jetzt war die Frage.
Ja, also was das eigentlich begünstigt, ne? Also ja. Es gibt ja Menschen, die vielleicht mehr dazu neigen. Ich muss sagen, ich war früher auch eher so, dass bei mir echt viel los war an vielen verschiedenen Gedanken. Habe jetzt ja den Selbsttest bei dir gemacht in dem Buch und da kam jetzt bei mir raus zum Beispiel, also du hast ja da, sind es glaube ich 5, ne, Denkgewohnheiten oder 5 oder 6 verschiedene, die so ein bisschen abgestuft sind. Du hast ja schon ein paar erwähnt. Die, sag ich mal, eher negativen Sorgen, Grübeln etc. Und bei mir kam schon raus, dass ich halt eher dann dieses vertiefte, lösungsorientierte Denken, dass ich das wohl bei mir schon eher aktiv ist, aber auch das oberflächliche, unterbrochene Denken, wo ich schon auch weiß, dass das oft externe Trigger sind, die mich dahin führen. Ich glaube, jeder weiß, von was ich rede, weil ich es dann nicht schaffe oder nicht wieder dran gedacht habe, alle Sachen auszustellen, ne? Ob das Handy ist oder so weiter und eben nicht fokussiert arbeite. Da merke ich dann schon, da bin ich dann auch irgendwie, springe ich dann einfach auch gedanklich mehr hin und her oder es kommt viel mehr nach. Also habe ich jetzt bei mir selber festgestellt. Das war so eben die Frage, was begünstigt das jetzt zum Beispiel auch äußere Umstände oder auch von innen? Aber du hast ja schon gesagt, Glaubenssätze, wenn ich da sehr verhaftet bin oder sag ich mal, die sehr, sehr stark im Vordergrund stehen, produziert es sozusagen wieder auch mehr automatische Gedanken, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, automatische Gedanken einerseits und die Inhalte der automatischen Gedanken. Also das ist sozusagen jemand, der einen Glaubenssatz hat, Sorgen ist ganz, ganz wichtig, weil dadurch habe ich Kontrolle, wird sich mehr Sorgen machen. Mhm. Ja, also das heißt, die Glaubenssätze prägen relativ deutlich die Inhalte. Und das, was du jetzt schilderst, wir leben, glaube ich, in einer, sag mal, Phase, wo Denken, Mentalisierung extrem zugenommen hat. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben eine Informationsdichte und Fülle, wo wir einfach konfrontiert sind mit ganz, ganz, ganz vielen Informationen. Das ist sozusagen ständig wie so ein Rauschen, in dem wir uns bewegen. Die Informationsgeschwindigkeit hat sich ungeheuer beschleunigt. Also wenn ich denke, die ersten Jobs, wo ich angefangen habe, da gab es keinen PC am Arbeitsplatz, da gab es noch keinen Computer. Das ist heute unvorstellbar. Also da gab es aber also kein Handy oder kein... Und das ist natürlich jetzt eine Informationsverdichtung, die sich natürlich auch auswirkt auf unsere mentalen Aktivitäten. Ich habe ständig einen Stimulus, ständig eine Anregung und so weiter. Und es fand eine Beschleunigung statt. Und diese sozusagen Geschwindigkeitserhöhung, die erleben wir sicher auch mental. Und ich würde jetzt noch vielleicht auf eine Facette eingehen, die, glaube ich, auch unser Denken prägt und verändert hat. Und zwar, wir haben erlebt, dass so unsere sozusagen Ansprüche, vielleicht Erwartungen an uns selbst und an das Leben irgendwie so subtil immer mehr gestiegen sind. Also Ansprüche, höhere Ansprüche vielleicht an uns selber, wie wir aussehen, wie wir sein sollten, wie wir. Und da ist sicher auch die Prägung durch Bilder, die wir über medial empfangen. Und wir haben immer mehr Vergleiche. Wir vergleichen immer mehr mit anderen. Und in diesen Vergleichen fängt unser Kopf an zu rattern. Ja, kann ich da noch mithalten? Also FOMO, diese Fear of Missing Out als etwas, was immer verbreiteter ist. Das heißt, wenn du eine Nachricht bekommst, könnt ihr auch sagen, oh, ich könnte was verpassen. Ich muss mir das schnell angucken und dann, ich muss da dranbleiben. Ja, also das heißt, wir sind da viel, viel schneller dabei, uns quasi vielleicht auch aus einer Tätigkeit unterbrechen zu lassen und erhalten dann natürlich viel, viel mehr Input. Aber ich will jetzt vielleicht nur auf eins kurz nochmal eingehen, dieser Standard, der sich erhöht. Und wenn ich diesem Standard nicht gerecht werde, diesem Erhöhten, fange ich an, in diesen Zwischenbereich hinein nachzudenken. Ja, wie kann ich das schaffen? Was weiß ich, diese Gewichtsreduktion oder so auszusehen, wie ich gern, oder die Zahlen und Likes zu erhöhen oder die, was weiß ich. Also das kann sich auf viele Bereiche beziehen, aber sozusagen, ich will dieses Soll erreichen. Und wenn ich das nicht erreiche, fange ich an, gedanklich daran zu arbeiten. Das heißt, und wir haben viele solche Bereiche, wo wir so unsere Sollzustände vielleicht nicht erreichen und sind gedanklich ständig damit beschäftigt. Also das ist, glaube ich, was deutlich zugenommen hat. Und so Momente, wo es einfach, hey, es ist in Ordnung so, ich bin hier ganz präsent, arbeite in meinem Gärtchen, muss mich um nichts kümmern. Diese Zeiten sind ja rar. Diese werden immer weniger. Diese Zeiten, wo vielleicht eine tiefe Akzeptanz, ein tiefes Ankommen, ich bin mit mir so im Reinen, zufrieden. Und in den Zeiten beruhigt sich ja das Denken dann auch wieder. Und da kann man ja Umschau halten, wo findet es, welche Phasen habe ich da in meinem. Und wenn wir aufhören, sozusagen selber gedanklich aktiv zu werden, dann sind wir in irgendeiner Story. Wir gucken einen Film oder wir gucken ein YouTube-Video oder wenn es zu langweilig ist, ist das Handy davor und ich gucke ein Video, das sogenannte Double Screening. Also das heißt, ich habe auch da, bin ich in Geschichten. Ich bin zwar abgelenkt von meinem Denken, aber ich bleibe weiterhin in Geschichten mental aktiv. Und das ist was Kulturelles, das hat einfach sehr, sehr deutlich zugenommen innerhalb der letzten 25 Jahre.
Ja, du schreibst ja auch in dem Buch oder sprichst Themen an wie Perfektionismus, ein gewisser Leistungsdruck, das Thema Selbstoptimierung, in das man doch vielleicht jetzt heute noch mal schneller reinrutscht als in früheren Zeiten. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten auszusteigen, sagt eine Möglichkeit, wo viele vielleicht denken, dass sie mal kurzzeitig funktioniert. Sprichst du auch kurz an, das ist eher das Unterdrücken oder zu sagen, okay, ich arbeite mal mit nur positiven Affirmationen. Dein Weg ist aber sozusagen ja mehr halt diesen bewussten Anteil zu aktivieren, einfach nochmal andere Zugänge zu schaffen. Du sprichst jetzt, also diese 100%ige Identifikation, also wenn wir uns wirklich nur mit unseren Gedanken identifizieren und das für die Realität halten, dann wird es ja unangenehm, dann wird es auf Dauer natürlich problematisch. Und das nennt man, habe ich ja jetzt auch neu gelernt, den Objektmodus. Also wenn ich irgendwas nicht richtig zusammenfasse, korrigiere mich bitte. Aber so habe ich das eben verstanden. Also wenn diese 100%ige Identifikation stattfindet, meinen Gedanken, und dann eben mich das stresst, ist es der Objektmodus. Und wir haben aber die Möglichkeit, einfach in diesen bewussteren Modus oder den Modus der Selbstbeobachtung zu kommen. Und da gibt es dann eben verschiedene Schritte, wie ich dann praktisch auch den Freund in mir aktivieren kann. Also kann man dann sagen, dass der bewusste Anteil, also wo ich raustrete aus diesem Kopfkino, was du jetzt auch gut beschrieben hast, dass das dann schon der Freund in meinem Kopf ist, mit dem ich dann in Kontakt trete?
Genau, ich würde es vielleicht gerne mal ein bisschen illustrieren, was du gerade beschrieben hast, weil dieser Schritt ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, den auch genauer anzugucken, den vielleicht auch immer wieder zu durchlaufen. Also nehmen wir noch mal das Beispiel der Bewerbungssituation. Ich bin in dem Gedanken drin, das schaffe ich nie, ich werde sicher wieder abgelehnt. Ja? Das wäre der Objektmodus. Mhm. Also ich bin in der Story drin und ich glaube das und ich fühle mich auch entsprechend. Ich fühle mich wie ein Versager und das ist kein Aussicht. Und ich gucke mir die Situation, wie sie real ist, gar nicht so genau an, sondern ich bin in meiner Story gefangen. Ja? Wenn ich dann aber merke, hey, das sind auch wieder die Gedanken, dass ich es nicht hinkriege, das kenne ich ja von mir. Ich kenne, dass ich oft pessimistisch denke. Ja, also sozusagen, bam, das ist sozusagen, ich trete heraus, ich nehme quasi wie so eine Metaperspektive auf meine Gedanken ein. Ich mache mir wieder bewusst, jetzt läuft wieder mein pessimistischer Kopfkinofilm. Das ist quasi, ich sehe meine eigenen Gedanken so im Ablauf, aber ich bin plötzlich nicht mehr drin in der Story. Ja? Und diesen inneren Abstand, diese Bewegung, und das ist eigentlich das, ich mache mir es bewusst, diese Gedanken laufen gerade und ich kenne es von mir und es ist dann hilfreich auszusteigen. Weil wenn ich da länger drin bin, dann kommt es auf, dass ich dann irgendwie gar nichts mehr mache. Ja? Und ich glaube, diesen Lernprozess, eigenes Denken, bemerken und aussteigen können und plötzlich habe ich ein bisschen weiteren Raum und ich überlege, Mensch, okay, wie kann ich jetzt dieses Bewerbungsgespräch vielleicht für mich möglichst gut gestalten? Wie, ja, kann ich vielleicht auch mit jemandem nochmal drüber reden oder kann mit jemandem mich ein bisschen mir gut zureden, also Unterstützung holen oder ein bisschen vorbereiten, was auch immer. Genau. Aber der entscheidende Teil ist, Objektmodus, gehe ich heraus und kann das mit Abstand betrachten. Und da gibt es jetzt auch Metaphern genau für dieses. Also eine Metapher, die einfach sehr plastisch, sehr verbreitet auch ist, ist diese Zugmetapher. Also ich sitze in meinem gedanklichen Zug. Das wäre, ich schaffe das nie, ich kriege das wieder nicht hin. Okay, jetzt bin ich wieder mit meinen pessimistischen Gedanken beschäftigt. Und es ist wie so, ich steige aus dem Zug und habe quasi Blick auf diesen vom Bahnsteig aus. Und ich lasse mal diesen pessimistischen Zug vorbeifahren. Ja? Wobei wahrscheinlich ist, der pessimistische Zug macht so ein bisschen so einen Kreisverkehr, der kommt vielleicht immer mal wieder. Mhm. Das heißt, ich muss das öfters immer wieder aussteigen. Okay, jetzt bin ich schon wieder drin gefangen. Und dieses Abstand, einen weiteren Blick, wäre jetzt so eine wichtige Facette aus meiner Sicht, dieses Freund im Kopf erleben, das damit verbunden ist. Also dieses, ich habe eine Bewusstheit für mein Kopfkino, für meine Gedanklichen und ich kann immer wieder für Abstand sorgen, ich kann immer wieder aussteigen, weil dann ist die Möglichkeit, was ist eigentlich hier jetzt? Und hier jetzt in dem Moment sind auch ein paar Gedanken da. Aber ich glaube dem Zeug nicht alles. Aber ich glaube, Freund im Kopf ist noch mehr.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber ich denke, dass dieser erste Schritt, den du jetzt beschreibst, das ist der entscheidende und dieses das Wissen beziehungsweise einfach diese, dass man diese innere Fähigkeit hat, jederzeit auszusteigen, das macht, finde ich, einen sehr großen Unterschied. Du hast noch andere Metaphern, wie zum Beispiel, ich sitze im Kinosaal und ich meine, das ist ja auch eben, es werden Gedanken produziert, es läuft irgendwie ab, aber ich kann jederzeit den Saal verlassen. Dann hast du, oder diese Schachbrett-Metapher, fand ich auch ganz interessant, wo praktisch man einfach die Perspektiven wechselt. Also bin ich praktisch die eine Figur, zum Beispiel die schwarze Figur jetzt auf dem Schachbrett, die gegen Weiß spielt, oder sehe ich es aus der Perspektive des Schachbretts oder auf dem Meer? Das Boot fand ich für mich jetzt, weil ich ja sehr wasseraffin bin, sehr passend. Und du machst da sehr, sehr schöne Angebote drin, wo man dann für sich eben auch gucken kann, was könnte für einen dann in dem Moment ja, hilfreich sein. Also ich denke, wenn man so eine Neugierde dann entwickelt und sagt, aha, okay, da ist wieder der Zug, der fährt vorbei, aber gerade brauche ich den gar nicht, bleib mal lieber stehen und guck, was.
Lass ich vorbeifahren, genau. Ich schaue da eher drauf, also ich erkenne das als ein Phänomen, das auftaucht. Aber wenn ich es als Phänomen erkenne, bin ich nicht drin und ich glaube nicht dem ganzen Zeug. Und diesen Perspektivwechsel, das ist sozusagen dieses Lernen, diese Gangschaltung, also so taucht es auch in dem Buch auf, diese Gangschaltung bedienen zu lernen, ah, ich bin drin in diesem, voll im Zug, ah, und jetzt lerne ich aussteigen und ich kann das beobachten, betrachten, wahrnehmen und ich komme eigentlich mehr ins Wahrnehmen, Spüren und Erleben. Und diese Gangschaltung, das findet ja immer wieder statt. Ich meine, wenn du eine E-Mail schreibst, ist ja gut, boah, ich bin da drin, ich bin voll konzentriert, ich kriege drumherum nichts mit und dann, okay, bin ich fertig, dann bedienst du ja in einer gewissen Weise auch diese Gangschaltung und steigst wieder aus. Und das sind jetzt keine sozusagen emotional belastende Gedanken, denn weil diese quasi so Sorgen, Grübeln, die ziehen uns ja oft ziemlich runter und sind oft extrem stressig, obwohl eigentlich nichts passiert. Das ist ja das, was da oft passiert. Dieses in diesem Overthinking, Grübeln, Sorgen ist ja oft ganz viel Stress, obwohl das ist oft selbst gemacht. Und das Leid, da aussteigen, das bemerken zu lernen, das hat was Befreiendes auch. Mhm.
Ich hatte ja fast schon gedacht, okay, bei den verschiedenen Feinden im Kopf gibt es dann so auch verschiedene Freunde. Aber es gibt im Prinzip einen Freund und auch, was mir sehr gut gefällt, ist so diese, eine Übung praktisch, der Freund im Kopf, die dann so gestuft ist. Also es fängt praktisch an erstmal, also es sind einfach verschiedene Ebenen, über denen ich mich dem annähere und vielleicht auch die Freundschaft vertiefe, würde ich jetzt mal so sagen. Yeah. Also die erste ist eben, im Hier und Jetzt zu sein. Ich glaube, das wissen viele so vom Kopf her. Ja, es ist so wichtig, so im Hier und Jetzt zu sein. Du hast ja so die erste Übung, was ich jetzt mal so als Basisübung verstanden habe, dass man sich auf seine Füße konzentriert. Also das Hier und Jetzt ist immer da, wo die Füße sind, im Prinzip, ne? Und das finde ich wirklich hilfreich. Ich kannte es auch so von vorher, aber von der Übung her, immer damit anzufangen, praktisch, kann einen schon sehr, sehr schnell ins Hier und Jetzt holen. Und dann gab es eben noch, oder gibt es halt praktisch dieses, so ein V praktisch, was ich noch weiter für mich entwickelt habe. Also V praktisch, eins ist Vergangenheit und Zukunft. Und die Spitze sozusagen ist dann das Hier und Jetzt. Ich habe mir vorgestellt, wie da so eine Murmel immer wieder runterläuft in die Spitze vom V. Und wie kann ich das jetzt machen? Also können wir nochmal über diese Zugänge sprechen. Also die erste Stufe sozusagen, sich erstmal in den Moment holen. Und
genau. Darf ich da vielleicht gleich was dazu sagen? Weil diese Stufe im Hier und Jetzt sein und präsent sein, alles wichtig, ja. Und gleichzeitig sind wir die meiste Zeit in so einem Multitasking-Modus. Mhm. Also so, boah, da kommt jetzt ein Klingelton, da kommt das und dann gucke ich da und dann bin ich mental da, dann bin ich mental. Also wir sind eigentlich, dieses digitale Leben und Erleben führt uns dazu, dass wir ständig hin und her wechseln zwischen jetzt hier sein und in dem Digitalen. Und das ist eigentlich, ich kriege oft mich und mein körperliches Erleben nicht mehr so wirklich mit. Und deshalb ist dieses ganz Banale, ich bin eigentlich als Mensch immer nur an einem Ort. Und nämlich an diesem Ort hier jetzt. Und ich spüre meine Füße. Ich bin hier in dem Raum. Ich bin hier im Gespräch mit dir. Und das ist die hier und jetzt, die Realität dieses Augenblicks. Und für diese Realität immer wieder sich daran erinnern, immer wieder offen zu sein und die als Priorität zu sehen. Und dann kann es natürlich sehr nützlich sein, so, okay, ich schaue mir jetzt ein Video oder euch, ich schicke jemand eine Nachricht. Aber auch das vielleicht als eine Aktivität aus diesem, sag mal so, dass 40% meines Gedächtnisses, meines Arbeitsgedächtnisses hier und jetzt noch spürt. Und dann gibt es Phasen, wo das mal 80% ist und dann automatisch, desto mehr Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt ist, desto mehr Gedanken fallen da eigentlich raus. Viele Leute kriegen aber sich eigentlich gar nicht mehr mit. Die sind fast körperlose Wesen. Und dann ist der Kopf sozusagen beschäftigt. Das sind dann sozusagen von den, die ganze Plätze in unserem Arbeitsgedächtnis sind mit Gedanken beschäftigt. Und das heißt, eine Beruhigung in dieses Gedankliche geschieht einfach schon damit, dass ich spüre meinen Körper, meine Füße, meine Beine. Also kleines Beispiel, kleine Metapher. Unser Arbeitsgedächtnis besteht aus 7 Stühlen. Ja, die Vorstellung. Und wenn von diesen 7 Stühlen schon mal 2 oder 3 damit besetzt sind, dass ich mich hier jetzt spüre, sind die restlichen 4 Stühle nur noch mit gedanklicher Beschäftigung möglich. Wenn ich aber gar nichts von mir spüre, sind alle 7 Stühle, bin ich ständig am Kopfkino und Gedankenrasen. Das heißt, ich kann dadurch, dass ich die Aufmerksamkeit auf etwas im Hier und Jetzt lenke, kann ich etwas Beruhigung in meine mentalen Aktivitäten bringen. Und das hat einerseits was quasi so was Beruhigendes da oben und gleichzeitig bringt es mich natürlich in mein reales Leben zurück. Und da würde ich sozusagen auch immer die Priorität sehen. Die realen Menschen, mit denen ich lebe, die Freunde, die Hobbys, die Interessen, die Aufgaben, also sozusagen da die Energie hinzubringen. Weil wir erleben es jetzt zunehmend bei vielen Menschen, dass quasi die Digitalzeit so viel frisst vom realen Leben. Und eigentlich die meisten dann im Rückblick sagen, ganz schön viel sinnlos verballerte Zeit.
Ja, ich denke, das kennt jeder von uns. Und ja. Du hast es eben gesagt, das reale Leben kann man ja eigentlich gleichsetzen mit den Fakten, also mit den Tatsachen, was jetzt wirklich gerade da ist, ja, in diesem Raum. Und das ist ja auf jeden Fall der Körper, da wo der Körper sich gerade befindet. Ja. Und andere Aspekte sind ja zum Beispiel auch diese bewusste Aufmerksamkeitslenkung. Ja, ein wichtiges Anliegen von mir, habe ich auch auf meiner Website und so ein Video drauf. Weil ich merke, dass es uns zunehmend schwerfällt, diesen Schatz auch irgendwie zu behalten und man einfach dann die Auswirkungen merkt, ob das Beziehungen sind oder ja, einfach auch die Lebensqualität an sich, denke ich, sehr stark darunter leidet. Also was hat der Freund jetzt, der innere Freund, mit der Aufmerksamkeit zu tun?
Na, die Aufmerksamkeit, also wenn wir es jetzt nochmal auf das Thema Gedanken übertragen, wenn ich gedanklich mit meinen boah, ich schaffe das Bewerbungsgespräch nie, ich schaffe das nicht, ist automatisch klebt die Aufmerksamkeit da dran. Und ich merke das gar nicht, dass die Aufmerksamkeit da dran klebt. Und das Wichtige ist zu bemerken, Aufmerksamkeit ist eigentlich was Gesondertes vom Denken. Und ich kann die Aufmerksamkeit lösen und bemerken, ich habe wieder diese pessimistischen Gedanken. Und ich kann meine Aufmerksamkeit, okay, jetzt lenke ich die auf etwas, um mich ein bisschen zu beruhigen und ich räume meine Spülmaschine aus zum Beispiel. Also Aufmerksamkeit ist etwas, was wir steuern lernen können, was wir nutzen können. Und diese Aufmerksamkeitslenkung, die ist denn meistens eher nicht bewusst. Es sei denn, ich habe irgendwie in meinem Leben, habe ich irgendwie mal Yoga gemacht oder ich habe irgendwie Qigong, Achtsamkeit oder irgendwas anderes, wo ich diesen Aufmerksamkeitsmuskel trainiere. Und diesen Aufmerksamkeitsmuskel, der ist aus meiner Sicht einfach eine ungeheure Kraft in unserer Zeit, dass ich eben nicht in diesem mentalen Overthinking versinke, sondern ich kann die Aufmerksamkeit nutzen und sagen, hey, raus. Und ich lenke die jetzt auf was Konkretes, zum Beispiel ich gehe schwimmen oder und wenn ich die Aufmerksamkeit dahin lenke, geraten automatisch andere Themen aus meinem Kopf raus. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist wie so ein Schlüsselelement. Schlüsselelement und Aufmerksamkeit kann ich natürlich jetzt auf vieles beziehen. Ich kann Aufmerksamkeit, das ist hier und jetzt, okay, Körper, den Ort und ich kann Aufmerksamkeit natürlich auf inneres Erleben lenken, meine Gedanken mir bewusst machen, also Zug, oder ich kann auch meine Gefühle wahrnehmen, ich kann Aufmerksamkeit auf meine, sag mal, süchtigen Impulse lenken, boah, ich merke gerade, ich habe so ein Craving hier nach Zigarette oder jetzt wieder Gaming oder was auch immer, okay, ich bemerke das und muss ich dem nachgehen oder nicht? Und ich habe da plötzlich einen Entscheidungsraum. Aufmerksamkeit schafft mir einen Raum zu entscheiden und mitzubekommen, was passiert hier jetzt gerade. Deshalb ist Aufmerksamkeit wie so ein Schlüssel für ja, einen anderen Umgang mit dieser und jetzigen Situation. Genau, also deshalb, ich weiß nicht, ob es deutlich geworden ist.
Ja, ich meine, es ist ja wie so ein Scheinwerfer, hast du ja genau. Zum Beispiel auch, ne? Wie wenn ich mit der Taschenlampe irgendwo wohin leuchte. Ich denke, klar, dieses, deswegen sind die Übungen, finde ich, was mir sehr gut gefällt, es gibt ja auch so Audios dazu, die man sich noch anhören kann, gerade wenn die dann komplexer werden. Also du hast praktisch am Anfang ja das mit den Füßen, dann kommt das, was höre ich. Fand ich auch noch mal ganz interessant, weil ja doch die viele unserer Eindrücke, gerade jetzt im Digitalen, kommen ja einfach über die Augen erstmal rein. Und dann sozusagen bauen sich die Übungen halt über diese fünf Bereiche auf, wo ich praktisch mich mit dem inneren Freund einfach noch mal ja, eine intensivere Verbindung aufbaue. Und ich kann mir schon vorstellen, gerade jetzt so diese ersten Stufen, die kann man wirklich überall dann auch integrieren, also so sich dann immer mal wieder so runterzuholen. Dann gibt es noch einen ganz wichtigen Aspekt der Akzeptanz, wo du auch einiges drüber geschrieben hast und wo es ja auch inzwischen viel Forschung gibt und auch ja, Therapieansätze, die damit arbeiten. Da denkt man ja eher eben, vorher habe ich auch gesagt, viele versuchen ja, das kenne ich auch, dass man halt diese ja, lästigen Gedanken versucht erstmal so wegzudrücken. Und was verändert jetzt die Akzeptanz, ja, in dem Umgang mit mir, also praktisch mit meinem Denken? Wie kann ich dadurch den inneren Freund mehr stärken?
Also vielleicht mal vom Gegenteil her gedacht, wenn ich zum Beispiel Gedanken unterdrücke und das bekannteste Beispiel kennen ja viele, denk mal nicht an den rosa Elefanten. Mhm. Ja? Und dieses denk mal nicht, drück das mal weg, nicht an den rosa Elefanten denken, boom, passiert genau das Gegenteil, dass wir eher an den rosa Elefanten denken. Und wer das nachschauen möchte, da gibt es viele Studien, das nennt sich der White Bear Effekt, also der Eisbär-Effekt. Also gibt es viele, also auch experimentelle Studien, desto mehr Unterdrückung, desto mehr stärke ich das Phänomen. Dasselbe gilt übrigens auch für Gefühle. Also desto mehr ich meine Angst bekämpfen und loswerden will, desto stärker wird die Angst. Ja? Das gilt bei Schmerzen oder wer einen Tinnitus hat. Desto mehr ich den Tinnitus loswerden, ich hasse diesen Tinnitus, ich will den wegwerfen, desto mehr geht die Aufmerksamkeit dahin und desto mehr wird dieses Phänomen verstärkt. Das heißt, an der Stelle erfahren wir durch Unterdrückung oder inneren Kampf, erfahren wir überhaupt nicht, dass es besser wird. Sondern wenn wir unser inneres Erleben anfangen wegzudrücken, wird es stärker. Und hingegen, wenn ich eher sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel diese Angst oder da ist der Tinnitus, okay, ich kann jetzt gerade nichts dagegen machen und der darf da sein, ich mag den jetzt zwar nicht, aber so ist es jetzt gerade, ich kann es jetzt gerade eh nicht ändern und so weiter, fange ich an, mit dem eher ein bisschen leben zu lernen, ich fange es eher tolerieren zu lernen und ich kann meine Aufmerksamkeit auf was anderes lenken. Also das heißt, Akzeptanz bedeutet oft, ich fange an etwas, also ja, das ist jetzt gerade da und ich muss nicht so viel damit machen und das zu lernen. Wir wollen oft Kontrolle und die Kontrolle heißt einfach oft wegmachen. Aber das funktioniert bei vielem einfach nicht. Und dieses, ich lerne mit etwas zu sein, ich muss es nicht mögen, ich muss es nicht toll finden, sondern, ah, okay, so ist es gerade. Und dann lerne ich mit der Zeit einen anderen Umgang damit. Deshalb ist Akzeptanz, vor allem was inneres Erleben anbelangt, also was ungeheuer wichtig ist. Also und wird jetzt bei ganz vielen, ob Schmerzpatienten, Menschen mit Angststörung und in Bezug auf Gedanken, dass ich eher diese gewisse, sag mal, Toleranz. Wir haben viele Gedanken und wir leben in einer sehr mentalisierten Zeit. Und das heißt, es geht an der Stelle auch nicht, Gedanken zu unterdrücken, sondern bemerken, aha, das sind wieder die Sorgen, okay, ich steige aus. Und ich nutze die Aufmerksamkeitslenkung, um woanders hinzugehen. Aber Unterdrückung, wie gesagt, da bin ich viel, viel mehr in dem Teufelskreis.
Und das ist ja dann auch der Punkt, wo ich mich loslösen kann praktisch, also auch Gedanken loslöse von Gefühlen oder denke, okay, ich muss jetzt irgendwie was tun. Also das ist ja auch dann dieser Aspekt der Diffusion, weil es ist ja vorher alles miteinander irgendwie so verschmolzen. Das kennt man ja auch von sich, ne? Dass man oft ja gar nicht so genau weiß, was ist jetzt da der Auslöser oder warum fühle ich mich jetzt gerade so. Und dadurch, also ich habe da auch schon ein bisschen was probiert so für mich selber und ich denke, dass ich das auf jeden Fall noch weiter verfolge. Denn da ist das auf jeden Fall, merke ich schon sehr schnell, dass da das Stresslevel, also vom Körperlichen sehr, sehr schnell sinkt, wenn ich mit dieser Haltung dran gehe. Ne? Also auch gerade jetzt mit den inneren Kritikern in Kombination, wenn man um die weiß, wer meldet sich da gerade, da auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt was tun oder dagegen tun, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ne?
Genau, aber diese Anteile, ich sehe die, die sind auch in meinem Teil und Teil meines Gewordenseins und ich gehe mit denen auch, okay, darf da sein, aber ich selber als erwachsene Person von hier und jetzt, ich bin viel mehr als mein Kritiker. Also das nicht mehr zu verwechseln mit meinem erwachsenen Ich, sondern das wirklich sehen, das ist ein Teil von mir. Und Akzeptanz heißt jetzt nicht, ich muss das jetzt quasi mich identifizieren mit diesen Inhalten, die der Kritiker sagt. Sondern Akzeptanz heißt eher, diese kritische Stimme ist jetzt gerade da. Und das ist immer wichtig sozusagen. Auch Akzeptanz von Angst heißt jetzt nicht, ich muss die Inhalte der Angst alle bejahen, sondern die Angst ist gerade da. Und die darf da sein, ich sehe die. Okay, ein bisschen Raum und ich bin aber mehr als meine Angst. Und diese Erfahrung ist für viele oft wichtiger. Und dann wird mit der Zeit die Fähigkeit oder die Möglichkeit, ich lerne dann solche auch vielleicht unangenehme Zustände, wie wenn ich diese auch ein Stück weit tragen lerne. Okay, die Angst darf da sein. Und das wäre jetzt so vielleicht auch ein wichtiger Teil im Umgang mit uns selbst und unseren Gefühlen. Dieses Tragen und Tolerieren von manchen, sagen wir auch, Missempfindungen. Viele Menschen sind ständig damit beschäftigt, wie werde ich meine Missempfindungen los? Und dann bin ich in diesem Unterdrückungsthema drin. Ja, dann kämpfe ich die ganze Zeit und dadurch verstärke ich das Ganze nur. Ja, und deshalb ist Akzeptanz eigentlich da wie so, okay, es fühlt sich jetzt gerade nicht so gut an, darf ich jetzt da sein, aber ich habe ein bisschen mehr Freiraum. Ja, also Akzeptanz ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Und in unserer Gesellschaft von Selbstoptimierung und immer mehr Kontrollieren gerät es eigentlich eher so ein bisschen unter die Räder.
Ja, ich denke mal wieder so an diese inneren Kritiker aus dem ersten Buch. Und gerade wenn man jetzt vielleicht den Vermeider auch relativ weit vorne hat, glaube ich, könnte das ein guter Schlüssel sein, ein gutes Gegenstück, einfach dem ein bisschen Druck rauszunehmen, ja.
Genau.
Den kann ich mir vorstellen.
Das sind viele Gegenstücke. Also Akzeptanz ist Gegenstück zur Vermeidung. Kritiker geht mit mir sehr kritisch bewertend um. Und das, was wir jetzt auch hier in dem Freundebuch, ist diese innere Freundlichkeit.
Genau.
Das wäre nur ein Schritt, der vielleicht noch kommt. Aber das ist so was ganz, ganz Wichtiges quasi. In uns gibt es diese Elemente, die sozusagen in unserem Gehirn angelegt sind. Unser Gehirn kann sich auf das Hier und Jetzt offen einlassen. Ich kann meine Aufmerksamkeit benutzen. Ich kann aussteigen aus meinen Gedanken. Ja, aber du kannst ja noch weiter diese Schritte fortsetzen. Das sind alles in uns angelegte Fähigkeiten. Und die zu nutzen, die sind oft jetzt gar nicht so schwierig. Aber die erhöhen deutlich unsere, sag mal, Qualität an Leben.
Ja, da kommen wir nämlich zu meiner Lieblingsressource eigentlich auch. Die Verbundenheit habe ich für mich entdeckt, auch jetzt so vor 2 Jahren, seitdem ich natürlich auch meine Coaching-Ausbildung gemacht habe und ich mich mehr mit so Sachen beschäftige. Die Verbundenheit, es müssen ja nicht nur andere Menschen sein, also mal erstmal von außen gedacht. In der Natur, finde ich, kann man das sehr gut empfinden und dann natürlich auch immer mehr so in sich die Aufmerksamkeit mehr reinzulenken und der wohlwollende Umgang mit sich selbst letztendlich auch. als sozusagen, ja, finde ich jetzt schon so höchste Stufe des inneren Freundes, dorthin zu kommen, mit sich so zu sprechen, wie man natürlich auch vielleicht jemand sprechen würde oder trösten würde, ob das jetzt vielleicht eine Katze ist, die da verletzt an einem vorbeiläuft oder ein Kind, das sich irgendwo angestoßen hat. Das ist natürlich was, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft, wo ja der Leistungsdruck, Perfektionismus, wie wir schon festgestellt haben, ja schon sehr, sehr hoch angelegt ist, vielleicht für viele noch eine große Hürde ist, weil es ja nicht immer so freundlich um einen rum zugeht. Was hast du denn dafür, auch für vielleicht ersten Tipp, für einen ersten Zugang, ja, um auch wirklich da wohlwollender mit sich selbst zu sprechen und umzugehen?
Also ich finde die Beispiele, die du genannt hast, wunderbar. Also wenn jemand eine Katze in seinem Haushalt hat oder einen Hund oder quasi ein Tier, in Verbindung mit dem Tier, wenn ich die Katze streichle oder einen Hund, erlebe ich in der Regel ein Erleben von vielleicht schnurrt die noch oder der Hund freut sich, wenn du nach Hause kommst. Und ich nehme diese Freude und dieses Wohlwollen auf. Da ist jemand, der sich über mich freut, dass ich da bin. Und ich öffne mich für dieses Erfahren und Erleben von Freundlichkeit. Und ich glaube, der hilfreichste Einstieg ist aus meiner Sicht, dieses Erleben von Freundlichkeit in meinem realen Leben, mich dafür zu öffnen. Und vielleicht gibt es einen Menschen, Freund oder Freundin, wenn ich die mal besuche, das muss jetzt vielleicht auch gar nicht die engste Freundin sein, die hier jetzt ums Eck wohnt, sondern die ich ab und zu mal besuche. Und wenn die mich sieht, die steht auf den Stufen und wir begrüßen uns und sie freut sich und strahlt und sieht quasi mich als ganze Person. Und es ist so wohltuend, so dieser freundliche Blick, diese freundliche Umarmung, die freundliche Begrüßung und dieses Erleben in mir aufzunehmen und zutiefst zu spüren, ah, okay, da fühle ich mich als ganze Person angenommen. Da gibt es ja so Momente, wo einfach eine Freude da ist, einfach sich zu begegnen, miteinander zu sein. Und diese Momente, wo man vielleicht noch gar nicht arg viel redet und verschiedene Themen auftauchen, sondern diesen Moment von Verbundenheit und Annahme, diesen innerlich, okay, den auszukosten, dieses Erleben tiefer sacken zu lassen. Und vielleicht auch solche Momente in meinem Alltag, vielleicht auch immer wieder schauen, wo ist es möglich? Und mit der Zeit wird das von selber immer größer und ich werde immer sensibler für diese Situation. Weil das Eigenartige ist, dass wir, also wenn Missgeschick einer Freundin passiert, dann sind wir extrem wohlwollend, tröstend, freundlich. Wenn mir das Missgeschick passiert, bam, meldet sich sofort der innere Kritiker. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Standard, wie wir mit uns umgehen und wie wir mit einer Freundin oder einem Freund umgehen würden. Ja? Und deshalb macht es uns oft so schwierig, weil freundlich mit uns sein ist oft, da meldet sich sofort diese kritische Stimme. Und das heißt, da ist wichtig, okay, Abstand zu finden von diesem inneren Kritiker, hey, tritt du mal beiseite, und ich lasse diese Freundlichkeit und Verbundenheit zu. Und dann wird die eigentlich mit der Zeit sozusagen genährt, größer, und dieser freundliche Blick, dass ich sozusagen auch wie so ein freundliches Energiezentrum selber werde, das einerseits mir selber geht, aber auch den Menschen, mit denen ich umgehe. Ja? Und das ist, glaube ich, was in unserer leistungskonkurrenzorientierten Leistungsgesellschaft eher im Verkümmern ist. Deshalb ist der Teil aus meiner Sicht also extremst wichtig, aber dafür brauche ich dieses eher bewusste Lenken auch der Aufmerksamkeit genau in diese Region meines Lebens. Mhm. Ja? Also wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, okay, dann nehme ich mir jetzt auch Zeit für den Hund. Ich gebe dem Raum. Natürlich habe ich da auch wieder die To-Dos, was ich alles machen muss, aufräumen und. Ja, aber ich gebe dem Raum bewusst für diese Verbundenheit zu leben und zu spüren und in mir richtig aufzusaugen. Und desto mehr ich sozusagen diese erfahrene Verbundenheit zulasse, desto mehr ist sozusagen in meinem Gehirn wächst dieses Zentrum und ich kann das irgendwann mir selber geben und anderen Menschen. Und ich lebe mehr aus dieser ursprünglichen Verbundenheit.
Ja, du hast nochmal ja gerade gesagt, ursprüngliche Verbundenheit, ne? Und wir sind ja sozusagen erstmal, kommen wir ja auch schutzlos auf die Welt und brauchen diese Verbundenheit, ja auch im positiven Sinn zu anderen Menschen. Und oft ja, sind wir dann eben doch, wenn wir wieder beim inneren Kritiker sind, manchmal Situationen ausgesetzt, wo wir denken, okay, wir sind eben, also unbewusst, ne? Wir fühlen uns gerade nicht verbunden und dann kommen ja auch diese Störgefühle auf. Deswegen finde ich es gerade in der heutigen Zeit wichtig, zu schauen, wo immer es geht, das zu aktivieren und halt zu spüren und dann immer wieder auch bewusst in sich aufzunehmen. Ich denke auch natürlich immer wieder im Arbeitskontext, wenn Menschen mit allen ihren verschiedenen Themen zusammenkommen, es wirklich auch dann zu nutzen, wo man vielleicht auch eine schöne Erfahrung hat, gemeinsam als Team, das auch für sich innerlich oder auch in der Gruppe natürlich auch irgendwie zu feiern und dem einen großen Stellenwert zu geben. Gerade im hybriden Kontext, also hatte ich auch mal eine Podcast-Folge dazu, was das natürlich auch verändert bei uns und auch im Zusammenarbeiten und Leben. Du hast eben, ja, also ich finde, du hast so viele tolle Bilder da drin. Und ein anderes neben der Gangschaltung war ja auch noch das Navi praktisch. Und das wäre vielleicht auch jetzt so, um nochmal den Bogen zu spannen. Also ich habe auf jeden Fall, wenn ich mir diese Dinge bewusst mache, erstmal, das ist ja so der erste Schritt, glaube ich, schon sehr viel erreicht. Wenn ich dann noch in der Lage bin, praktisch zu wechseln, die Gangschaltung zu wechseln, dann habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch mit meinem Navi umzugehen. Du hast ja noch so ein schönes Bild gehabt mit dem, wie war das nochmal? Also, dass du praktisch, Navi ist halt mit der Destination eingestellt. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Blockade auf dem Weg ist, eine Absperrung, fahre ich da ja auch nicht einfach durch, sondern ich kann dann selber entscheiden und kontrollieren und kann sagen, nee, erstmal stopp, jetzt möchte ich einen anderen Weg wählen. Also in dem Fall halt in das andere Denkmuster wechseln, welches ja, mir halt auch wirklich nützt und gut tut und dann auch natürlich die positiven inneren Stimmen stärkt. Genau, also das fand ich jetzt einfach auch nochmal ein schönes Bild zu mitnehmen, vielleicht auch für die, die jetzt sagen, okay, und jetzt, wenn ich jetzt das Buch noch nicht direkt habe, was kann ich jetzt tun? Ist mir das jetzt für mich auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil jeder ja meistens mit dem Navi auch mal unterwegs ist und das Gefühl kennt. Hast du auch noch eine wichtige kleine Inspiration oder was du noch mitgeben möchtest, jetzt so, was man in den Alltag als Einstieg integrieren kann, um gerade wenn sich dieser Prozess wieder ein bisschen breiter macht, dass das der mentalen Popcornmaschine oder der innere Kritiker, was dir auch hilft, also was ist deine Lieblingsübung zum Beispiel?
Also vielleicht das mit der Gangschaltung nochmal zu wiederholen. Overthinking heißt ja eigentlich, ich bin eigentlich vor allem auf der einen Ebene mental unterwegs. Ich bin vor allem in meinem Denken unterwegs. Und was wir weniger nutzen, ist dieses, okay, ich schalte um, aufmerksam hier jetzt. Und diesen Umschaltprozess brauchen wir, glaube ich, mehrfach am Tag. Und jetzt schauen, okay, wie kann ich das vielleicht in meinem Alltag auch in kleinen Pausen einbauen? Sag, okay, ich gehe vielleicht eine kleine Runde im Park spazieren. Und vielleicht lasse ich mal das Handy auch ruhen, sondern ich lasse meine Aufmerksamkeit wandern und sehe diesen grünen, blühenden Frühling und lenke die Aufmerksamkeit auf. Und da bin ich auch wieder zu Fuß unterwegs. Ich spüre meine Fußsohlen und so weiter. Also allein dadurch passiert, ist in meinem Arbeitsgedächtnis einfach viel sinnliches Erleben und die Gedanken kommen für einen Moment mal tatsächlich etwas zur Ruhe. Dann geht ja die Gangschaltung irgendwann wieder in Richtung Denken, dann mache ich wieder viel und bin wieder in meinem Kopf. Und dann kann ich ja wieder schauen, okay, wo gibt es eine Möglichkeit für einen Moment? Und dann gibt es ja diese Übungen, die vielleicht auch was einfach, ich nehme meinen Atem wahr, ich spüre meinen Atem Oder ich kann es auch verbinden mit Tätigkeiten. Ich denke, sobald jemand, wenn jemand gern Fahrrad fährt, sobald du auf dein Fahrrad steigst, ist so, oh, ich spüre die Luft, ich spüre mein und ein Gefühl von Freiheit und Weite kann das sofort entstehen bei meiner einfachen Fahrt durch irgendwelche Straßen der Großstadt. Also sozusagen, ich nutze die Aufmerksamkeit und verbinde das mit Aktivität, mit Hier und Jetzt Präsenz. Und wenn ich dann noch immer diese Freundlichkeit sozusagen bemerke, einlade, die Freundlichkeit der Blüten, die jetzt gerade uns dieser wunderschöne Frühling schenkt, oder Freundlichkeit in einem Team, da grüßt mich jemand freundlich und hey, hast Lust, einen Kaffee zusammen zu trinken oder so. Und dass ich mich öffne für diese freundlichen Momente, weil diese freundlichen Momente auch mit Aufmerksamkeit und hier jetzt zu verbinden, plötzlich wird das Erleben größer und ich bediene sozusagen auch da wieder diese Gangschaltung. Das heißt, diese Bewegung im Alltag macht uns flexibler und sie macht uns auch reicher. Weil unser Denken sind wir irgendwann auf so einer Spur. In dieser Bewegung entdecke ich plötzlich diese Reichtum und Vielfalt des Lebens und Erlebens und viel, viel mehr Qualitäten. Und diese innere psychische Flexibilität, die ist, glaube ich, einfach so viel wert und so bereichert uns. Und diese Einspurigkeit führt irgendwann zu einer Verarmung und Einengung.
Ja, das kann man auch gut nachlesen in dem Buch, einfach nochmal so dieses psychische Flexibilität versus eher psychisches Erstarren, gerade im Hinblick auf Veränderungsprozesse. Daher denke ich, dass das Buch auf jeden Fall auch auf sogar Organisationsebene interessant ist. Wie wollen wir eigentlich auch miteinander arbeiten und miteinander umgehen? Also möchte ich mich auch ganz herzlich nochmal bedanken für dieses wirklich tolle Buch. Es ist ganz anders zu lesen als Der Feind. Also ich hatte am Anfang auch so ein bisschen gedacht, wow, das ist jetzt aber echt nochmal komplexer, muss ich sagen, wirklich so am Anfang. Okay. Aber dann habe ich selber bei mir ein bisschen Tempo rausgenommen und tatsächlich auch die Sachen wirklich angewandt. Ja, wirklich auch so dieses Hier und Jetzt und lass dich jetzt auch mal richtig drauf ein, um ein bisschen tieferes Verständnis auch zu bekommen, ne, zu den Zusammenhängen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank auch wieder, dass du dabei warst, Matthias, und da diesen großen Erfahrungsschatz da auch mitgebracht hast. Und ja, bin gespannt, was es dann noch von dir zu hören und zu lesen gibt in Zukunft.
Also ich danke dir für dein tiefes Einsteigen und Auseinandersetzen. Das finde ich extrem wertschätzend und also ganz, ganz herzlichen Dank und diesen Austausch mit dir darüber. Also ich finde es ganz bereichernd und toll. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.